Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Abend allen Zuhörerinnen, Zuhörern und den Zuseherinnen und Zusehern.
So langsam lernt er es.
Wir sind wieder im Studio. Wir produzieren die nächste Folge unseres doch schon ziemlich erfolgreichen Computer Club 2.
Es ist die 17. Folge.
Danke. Der Kollege, der passt immer sehr gut auf. Und wir haben ein ganzes Bündel von neuen Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem wollen wir auch nochmal auf die Wahlcomputer eingehen, denn das hat doch einiges an Interesse draußen verursacht, hervorgerufen. Es waren wohl auch einige dabei, die ziemlich unseriös reagiert haben, aber ich habe einen schnellen Mausfinger, das geht klick und weg, sowas lese ich mir wirklich nicht durch. Wir haben
ja
ein anderes Thema noch, und zwar Firefox und Internet Explorer, auch da geht es um Sicherheit.
Der Firefox, der macht bei mir ein bisschen Zicken. Manchmal rufe ich den auf und dann hängt er irgendwo. Ich muss mal sehen, ob ich dann nochmal zurückgehe auf die 1.5er-Version. Ich habe im Netz noch nichts gehört, warum das so ist bei mir. Geht könnte besser sein, dass mein Windows schon wieder im Eimer ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, geh besser auf Linux. Dann läuft der problemlos. Dann nach dem Firefox wollen wir uns nochmal um Spam kümmern. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert? Was tun wir dagegen? Welche Chancen haben wir? Ein Gespräch mit Ralf Benzmüller von GData wird vielleicht den einen oder anderen interessieren. Und dann haben wir noch etwas für ältere Mitglieder.
Also für uns ein SOS-Handy, das nur noch in Anführungszeichen 199 Euro kostet und deshalb auch nur 3 Tasten hat.
Ja, damit.
Aber es hat einen Fallsensor drin. Das heißt also, wenn man irgendwo im Park oder irgendwo umkippt, dann wird das detektiert durch den Fallsensor und hat ein GPS und einen Antennen-Lokalisator, oder wie ich das dazu sagen soll.
Ja,
man kann
also,
ja an der Antenne herauslesen.
Im D-Netz kann man dann erkennen, wo der in der Nähe ist, und dann gibt es eine zusätzliche Information zur höheren Genauigkeit.
Ja, und beides wird dann irgendwo hingesendet an eine Zentrale, die dann sofort reagieren kann, weiß, wo man umgefallen ist und kann dann retten.
Tolle Sache.
Eine tolle Sache, die allerdings schon sehr lange im Gespräch ist. Ich weiß, vor 5 oder 6 Jahren, da gab es dieses alles schon. Aber die Hardware fehlte noch dazu.
Gut, wir sollten uns erst nochmal über die Wahlcomputer unterhalten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Geräte, ich muss sie nicht unbedingt haben, aber da ich selbst seit vielen Jahren Wahlhelfer bin und weiß, was das manchmal vor allen Dingen mit Europawahl für eine wahnsinnige Auszählerei ist, ist es eine sehr, sehr große Hilfe. Und ich bin davon überzeugt, dass sie so sicher sind, wie sie sicher sein können.
Da sind wir ja glücklicherweise mal einer Meinung.
Und erschreckend.
Und denn ich habe das ja nun auch alles mitgemacht. Das wird mir ja quasi vorgeworfen. Ich würde mich immer darauf berufen, dass ich Wahlhelfer sei, so lange Zeit. Ich glaube, man muss ein bisschen Erfahrung haben, um das überhaupt einschätzen zu können. Mein Wahlcomputer, den hat noch keiner manipuliert. Und wenn er das versuchen würde, ich würde es sofort merken, wenn da einer da im Raum herumsitzen würde, mit Antennen ausgebaut, und würde versuchen abzuhören. Auch den würden wir stellen und würden den rausschmeißen.
Ja, ja, und außerdem das, was da als Hack gelaufen ist, das ist so eine Geschichte, da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Das sind andere Versionen gewesen, anderes Betriebssystem, andere Software, und das kann man nicht sagen, was in Holland geht, geht bei uns auch.
Und deshalb haben wir das Thema nochmal aufgegriffen. Wir sind verbunden mit Berlin. In Berlin ist auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die Filiale davon. Und dort gibt es einen Professor, Dieter Richter. Und er hat diese Maschinen geprüft. Haben Sie denn alles richtig gemacht bei der Prüfung, Herr Professor Richter?
Ja, wir gehen davon aus, dass wir es richtig gemacht haben. Zumindest haben wir keine Rückkopplungen aus den, ja, wie lange machen wir das? Seit 1999 werden die Geräte in Deutschland eingesetzt. Seit 98 machen wir Prüfungen dazu. Und bisher haben wir keine Rückkopplungen, dass die Prüfung nicht gründlich genug gewesen wären, etwas übersehen geworden ist. Also ich denke schon, dass was wir gemacht haben, richtig gemacht haben.
Ja. Was ist denn jetzt mit diesem Hack aus Holland? Hat sie den erschrocken, oder fassen Sie den jetzt an und gehen den Sachen nach, die da drin sind?
Also das hat uns in der Tat überrascht. Wir haben also ohne Vorwarnung Kenntnis erhalten, wie viele andere, über diesen Hack. Wir haben diese Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeit, dass das theoretisch möglich ist, wohl im Auge gehabt, bedacht, ist aber doch als relativ unwahrscheinlich angesehen, dass das auch tatsächlich mal gemacht werden kann. Man sollte auch aber anmerken, das ist nicht während einer laufenden Wahl gemacht worden, sondern das sind gezielt Geräte besorgt worden, um zu beweisen, dass man die Software manipulieren kann. Das ist gelungen, das ist auch nachvollziehbar, wie es beschrieben ist. Und das wird man bei zukünftigen Überlegungen beachten müssen.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Wahlcomputern, so wie sie da gehackt worden sind, und unseren hier in Deutschland?
Ja, es gibt Unterschiede, aber ich kann sie Ihnen nicht beschreiben, weil wir die holländischen Maschinen nicht kennen. Also wir haben ja nur die Maschinen geprüft und wir haben auch die Maschinen hier jeweils in einem Muster, die in Deutschland eingesetzt werden.
Also man kann das auf jeden Fall nicht eins zu eins übernehmen und sagen, Holland ist gehackt worden, geht bei uns genauso.
Man kann es, die Software ist eine andere bei den holländischen Maschinen, vermutlich auch beim Hardwareaufbau, vermutlich bei den Maschinen, die gehackt wurden, da fehlen uns die genauen Informationen, um welcher Maschinen, welchen Typ von Maschinen, aus welcher Serie, aus welcher Baureihe, aus welchem Jahr die stammen.
Die werden auch bewusst zurückgehalten, ja, die Baureihe und die Seriennummern der gehackten Maschinen.
Zumindest haben wir nicht die Informationen und Nachfragen nach diesen, um das aufzuklären, sind bisher noch nicht so beantwortet worden, dass wir das genau jetzt rekapitulieren können, welche Maschinen das waren, welche Unterschiede das waren. Es gibt ja übrigens wird immer wieder verwiesen in Veröffentlichungen auf eine vergleichende Analyse der holländischen TNO, also einer Prüfinstitution. Den habe ich gesehen, aber auf Holländisch konnte ich immer noch nicht lesen. Mir ist also nicht klar, was da verglichen worden ist, wo angeblich die Unterschiede der holländischen und deutschen Maschinen nur marginaler Art sein sollen. Ich weiß nicht, was da verglichen worden ist, deswegen kann ich das nicht kommentieren oder bewerten.
Ist denn der Hersteller NetApp, ist das ja wohl, ist der denn auch nicht gesprächig? Hält er auch alles zurück?
Also in den ersten Tagen, nachdem der Bericht der holländischen Initiative bekannt wurde, wusste NetApp offenkundig nicht, offenkundig auch nicht, wo die Maschinen her waren. Jetzt in den letzten Tagen habe ich jetzt keinen aktuellen Kontakt, also ich habe von der Firma NetApp keine sichere Auskunft, welche Maschinen bei der Initiative verwendet wurden.
Wie sieht es denn jetzt mit unserer Wahl aus? Gehen Sie denn den Sachen doch mal nach?
Ja, da muss ich vielleicht, natürlich gehen wir der Sache nach, und die Tatsache, dass dass es gemacht worden ist, also dass das von eine theoretische Option jetzt auch gemacht worden ist und veröffentlicht worden ist, das ist ja noch bei der ganzen Angelegenheit vielleicht noch wichtiger als die Tatsache selbst, dass es gemacht worden ist, hat neue Fakten geschaffen, die bei zukünftigen Überlegungen beachtet oder berücksichtigt werden müssen. Ich möchte aber gerne hinzufügen, weil das auch in vielen öffentlichen Diskussionen ein bisschen kurz kommt, die Maschinen und die Sicherheit der Maschinen, die Funktionsfähigkeit, die Richtigkeit der Maschinen werden geprüft, aber das Ganze ist eingebettet in ein Gesamtkonzept der Absicherung der Wahlen auf der Basis von Wahlgeräten. Übrigens benutze ich lieber den Begriff Wahlgeräte als Wahlcomputer, aber das wäre dann noch ein anderes Thema. Es gibt ein Gesamtpaket von Absicherungsmaßnahmen. Dazu gehört natürlich die Prüfung, Bauartprüfung bei uns, also die Feststellung, dass die Maschinen alle angestellten Anforderungen erfüllen. Dazu gehört die baugleiche Produktion der Maschinen durch den Hersteller und die Verpflichtung des Herstellers, genau dies zu tun. Dazu gehören gewisse Checks und Überprüfungen, die in den Wahlämtern der Städte und Gemeinden, die von den Wahlvorstanden vor Beginn der Wahl durchgeführt werden müssen. Dazu gehört die sichere Aufbewahrung der Geräte zwischen den Wahlen und nicht unbedeutend auch die Möglichkeit, im Zweifelsfalle einen Vergleich durchzuführen, der einzelnen eingesetzten Geräte, also insbesondere im Vergleich der Software oder EEPROMs, mit dem Muster, was hier bei uns aufbewahrt wird.
Während der Wahl auch?
Ja, während der Wahl ist es nicht möglich. Also, aber vor der Wahl könnte das gemacht werden. Wir haben das ja übrigens jetzt auf Bitten der Stadt Cottbus, die jetzt kürzlich Oberbürgermeisterwahlen hatte, gemacht. Das war jetzt, die Wahl fand nach der Veröffentlichung des Hackberichtes statt, und da war eine besondere Aufmerksamkeit und ein besonderes Bedürfnis, noch einmal abzusichern, dass die Geräte, die in Cottbus eingesetzt werden, auch tatsächlich die sind, die geprüft wurden. Und in diesem besonderen Fall ist das jetzt angefordert worden, und da haben wir diesen Vergleich gemacht.
Haben Sie schon die Petition unterschrieben? Wenn Sie unterschreiben, unterschreibe ich auch.
Nein, auch dann unterschreibe ich nicht.
Das ist nicht unsere und meine Angelegenheit. Wir sind nüchterne Techniker.
Ja, wir auch.
das,
Ich weiß nicht, ob wir jetzt dazu beigetragen haben, dass es ein bisschen ruhiger wird in der Szene oder ob wir dazu beigetragen haben, dass es noch aufgewühlter wird.
Ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für die seriösen und sachlichen Informationen, die wir bekommen haben.
Okay.
Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Firefox, Internet Explorer 7, das liegt an bei vielen Leuten. Sollen die Zweier-Version von Firefox auf den Computer laden? Sollen sie den 7er von Microsoft auf den Computer laden? Man hört das so einiges. Das wäre nicht alles so koscher, was da so abläuft.
Gut, es sind sowohl bei Firefox Sicherheitslücken bekannt geworden, bei Firefox allerdings nur, dass man ihn zum Absturz bringen kann von außen. Beim Internet Explorer gibt es da wohl schlimmere Lücken. Man muss warten, bis die ersten Bugfixes da sind, bis
Bugfixes
beseitigt sind. Ja. Ja, Junge, du bist doch noch ziemlich fix für dein Alter, oder? Und ganz klar, beim Firefox ist es so, da gibt es ja viele Steckreins. Neudeutsch heißen die ja Plugins. Und diese ganzen Plugins dafür sind alle noch nicht umgeschrieben, die laufen noch nicht mit dem 2.0er. Das heißt, wer umsteigen möchte, der muss eventuell auf den einen oder anderen Komfort vorerst mal verzichten. Aber mir geht es im Grunde genommen bei diesem Thema um was ganz anderes. Es geht um die Sicherheit. Und zwar, wenn ich jetzt im Internet surfe und ich komme auf unsichere Seiten, wie kann ich das denn erkennen? Gut, ich kann mit ein bisschen Verstand versuchen herauszubekommen, was ist okay, was ist so nicht ganz koscher. Die Browser sollen uns aber da unterstützen. Wie kann man das? Im Grunde genommen doch eigentlich nur, indem bekannt gewordene Probleme, schlechte, böse Seiten in irgendeiner Liste stehen.
Eine Blacklist.
Zum Beispiel. Bei Firefox habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir eine solche Blacklist laden. Es gibt natürlich auch eine Liste, wo die Guten drin stehen. Könnte ich auch machen, aber beim Firefox macht man es eben anders. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich Firefox anweise, dass er zu Google geht. Google führt auch eine solche Liste und übermittelt Google meine IP-Adresse, wo ich hinsurfen will, die IP-Adresse, wo ich hingehen will und noch ein paar andere Daten, Uhrzeit, Datum und so weiter und so weiter. Google merkt sich das. Die sind ja nun ziemlich rabiat in ihrer Data Mining.
Die merken sich alles.
Und schickt mir dann zurück, das ist eine gute Seite oder ist eine schlechte Seite. Interessanterweise warnt der Firefox, wenn man diese Option, die angeboten wird, benutzt, davor mit einem Text, dass man nun diese Daten alle preisgibt. Das heißt also, ob es nun so wirklich gut und richtig ist, ist die Frage. Anders ist es beim Internet Explorer, da wird das zu Microsoft geschickt. Auch Informationen, die nicht überprüft werden können, wer wann wo welche Informationen speichert, genau wie bei Google. Dort schicke ich also die Sachen nach Redmond und die antworten mir blitzschnell und sagen, das ist eine gute Seite, das ist eine schlechte Seite. So, jetzt ist die Frage, was macht man? Will man diese Daten wirklich preisgeben?
Warnen die denn auch davor, dass die Daten weggeschickt werden?
Da habe ich keine Warnung drin gesehen.
Hallo.
Da
habe ich auch noch nicht, ne?
Ja. Jetzt kommt ja noch etwas dazu. Also, man muss einem Unternehmen vertrauen. Ich persönlich würde Microsoft, ich will ja nicht sagen, es ist ja kein schlechtes Unternehmen, es ist ja nicht böse, es hat ja riesige Sachen geleistet. Aber einem solchen Monsterunternehmen vertrauen, weiß ich nicht. Da gibt es genügend Löcher und Lücken und so etwas, könnte ich nicht tun. Genauso Google. Jetzt, wo bekannt geworden ist, dass bei Google, dass die mit dem CIA zusammenarbeiten, ein führender Beamter hat in einer US-weit ausgestrahlten Rundfunksendung nämlich erklärt, Robert David heißt er übrigens, dass er bei der CIA mit Google zusammengearbeitet hat im Bereich Data Mining, also von Gewinnen von Daten von Benutzern, und dass Google das offiziell gemacht hat. Und dass es Schaukämpfe gegeben hat, die einfach inszeniert worden sind zwischen Google und dem Innenministerium und Regierungssprechern in den USA, die dann so getan haben, als würden sie sich bekriegen. In Wirklichkeit ist das nur nach außen eine Schau gewesen, mehr nicht. Sie arbeiten freundlich und nett zusammen. Da muss ich sagen, verdammte Hacke, ich will nicht, dass Google weiß, wo ich hingehe. Dann nehme ich lieber meine Blacklist, die ich von der Föderation bekomme, von der Kooperation, die Firefox auch wirklich entwickelt hat und die mir dann regelmäßig dann meine alle halben Stunden sowas neue Daten zur Verfügung stellen und dann kann ich mich dann drauf verlassen. dass ich immer reinfallen kann auf einen neuen Betrüger, auf einen neuen Trick, auf eine Seite, die noch nicht bekannt ist. Das ist klar, das ist Lebensrisiko, damit muss ich leben. Aber ich glaube, damit lebe ich besser, als wenn ich meine Daten nach draußen gebe, wann ich wo, wie lange, auf welcher Seite, was angesehen und angeklickt habe.
Jetzt haben wir zwei Browser genannt. Was ist denn mit Safari? Was ist denn mit Opera? Was ist denn mit, es gibt ja noch ein paar. Also zum Beispiel bei uns auf CC2, um das mal ganz kurz zu sagen, ist der Firefox mit 56% Nummer 1 und mit 35% Nummer 2 ist der Internet Explorer. Ja. Und dann kommt mit 8% oder 9% kommt Opera und ein paar sind auf Safari.
Die haben Schutzmechanismen in dieser Art bisher nicht eingebaut. Man kann, es gibt wohl auch da einige Plugins, dass man da Zusatzoperationen einstellen kann, aber das nicht. Es ging mir jetzt eigentlich um diese neuen Versionen, um Firefox 2.0 und um Internet Explorer 7, wo diese Dienste angeboten werden. Und ich möchte nur warnend den Finger heben und sagen, wem es egal ist, dass irgendjemand speichert, was man im Internet tut, der kann es ruhig benutzen. Und wer aber sagt, ich möchte es nun nicht so unbedingt und so wirklich, sollte ein bisschen vorsichtig sein und mehr den eigenen Verstand einschalten, ja. Um aufpassen, was ist da schief, was läuft. Die Cookies ausschalten, nicht immer Java und JavaScript eingeschaltet lassen, das braucht man gar nicht unbedingt.
Da kommst du bei Google auch nicht weit, wenn du die Cookies ausschaltest.
Doch, ja? Ich habe die immer ausgeschaltet. Ich habe da keine Probleme damit. Und wenn Seiten wirklich so programmiert sind, dass sie unbedingt Cookies brauchen, dann kann man sich sie ja ansehen oder man kann sie temporär für die eine Sache mal zulassen. Ist ja beim Firefox relativ einfach.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt den Leuten das schön schmackhaft gemacht, was wir machen sollen. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, mir ist das doch egal, ich habe nichts zu verbergen. Auch sollen die da ruhig wissen, wo ich hingehe, wo ich war. Das ist schon sehr seltsam, wie man mit persönlichen Daten zum Teil umgeht.
Ja, und dann, was kommt dabei heraus? Spam. Das heißt, wenn die Daten verbreitet sind, meine Adressen verbreitet sind, dann kommen wir auf ein Spam-Thema.
Also über Spam, dass das ins E-Mail-Fach kommt, kann sich wahrscheinlich keiner beklagen. Die Frage ist, wie geht man jetzt mit diesem Spam um? Löscht man den nur? Öffnet man den eventuell? Lässt sie ihn löschen? Oder hat man da irgendwelche Scanner dafür? Wir sprechen jetzt mit Ralf Benzmüller. Er ist der Sicherheitsbeauftragte von G-Data. Und was machen Sie denn mit dem Spam?
Ja, ich lese die immer. Nee, das ist dummes Zeug. Aber genau das tue ich nicht. Ich lösche die auch automatisch, aber normalerweise kommt bei mir auch gar nicht so viel Spam an, obwohl meine E-Mail-Adresse auch im Internet steht, weil wir sehr gute Filter haben.
Jetzt ist es aber, das habe ich gehört, jetzt ist es aber bald Schluss mit dem sogenannten einfachen Text-Spam, wo also diese Viagras, die Vinagras, war oder irgend sowas. Es gibt ja, glaube ich, ein paar Trilliarden Möglichkeiten, wie ich das Wort verhunzen kann.
Ja.
Kennen Sie da so eine Zahl?
Also es gibt eine Zahl, die sagt, dass es etwa 10 hoch 21 verschiedene Versionen gibt. Also es ist eine 1 mit 21 Nullen, das ist eine sehr, sehr große Zahl.
Arme Scanner, wenn die das alles ausprobieren wollen.
Ja, genau. Und dann, das ist halt nur dieses eine Wort Viagra, wenn man das mit Cialis nochmal tun muss und mit all den anderen Produkten, die da angeboten werden, dann sind die entsprechend beschäftigt.
So, jetzt ist ja das Neue, das Perfide, ist ja jetzt, dass die Spam-Versender natürlich wissen, dass da Filter da sind und jetzt verschicken die Bilder, wo derselbe Blödsinn draufsteht. Und die Bilder sind nicht ganz so einfach zu knacken.
Genau, also diese Texterkennungsmethoden, die sind mittlerweile, obwohl das so große Zahlen sind, mittlerweile so gut geworden, dass sehr viele Spams abgefangen werden. Jetzt sind die Spammer dazu übergegangen, Bilder zu versenden, in denen der gleiche Text drin steht und dann damit funktionieren diese ganzen Texterkennungsmechanismen
aber
natürlich nicht mehr.
Ja, diese Bilder, man kann ja aus den Bildern heraus auch den Text herauslesen.
OCR.
Das heißt, es gibt ja nun seit vielen Jahren Texterkennung, wo ich einfach auf ein Bild gehen kann. Warum funktioniert das dabei nicht?
Ja. Also es gibt selbstverständlich diese OCR-Texterkennungsfunktion, aber in den Bildern werden oft Kratzer eingefügt, die man auch bei der Eingabe von Passwörtern zum Beispiel kennt.
Ja, Sicherheitscodes.
Die dann diese automatische Erkennung von Schriftzeichen unmöglich macht. Es wird mit Farbcodes, mit verschiedenen Schriftgrößen, mit allen möglichen Sachen versucht, diese OCR Software auszutricksen. Und ein anderer Nachteil ist natürlich, dass es auch sehr rechenintensiv ist. Das heißt, wenn man sehr viele E-Mails in Firmen zum Beispiel da scannen muss, dann ist es auch ein sehr großer Aufwand für die Rechner, wo die E-Mail ankommt.
Muss man eigentlich Bilder in E-Mails haben?
Ja, das ist eine Frage. Muss man Bilder in E-Mails haben? Muss man Bilder in Webseiten haben?
Ja, also Webseite ist noch etwas anders. Ja, aber eine E-Mail als elektronischer Brief, der gibt mir doch eine Information, einen Text. Wenn das aber jetzt nur ein Bild ist, dann sage ich doch schon, hör mal, da kann da irgendwas nicht stimmen. Schon allein der Aufwand, wenn mir jemand schreibt, hör mal, mir geht's gut, wie geht's dir denn, wann wollen wir uns denn nochmal treffen? Und das dann erstmal in ein Bild umzuwandeln und damit dann eine E-Mail zu versenden, der Aufwand, der ist ja relativ hoch. Also muss man doch sagen, wenn so etwas ankommt, irgendwas stimmt doch nicht damit.
Ja, genau. Also wenn das Problem ist aber anders. Wenn das jetzt nur dieses eine Bild wäre, dann könnte man das sehr leicht an dem Format erkennen. Normalerweise ist in diesen E-Mails aber auch Text drin. Irgendein Text, zum Beispiel aus Moby Dick oder aus irgendwelchen Zufallsgeneratoren, sodass es eigentlich genauso aussieht wie ich war in New York, hier sind die Bilder. Oder guck mal dieses Bild von der Gruppenfeier. Mhm. Also formal sind diese E-Mails nicht eindeutig von solchen üblichen Bildern zu, oder ich sag mal, anderer Anwendungsfall ist ja, wenn Firmen ihre Logos mit versenden.
Ja.
Was machen denn jetzt die armen Provider, die ja immer versuchen, den Spam auszufiltern? Wie gehen die da ran? Oder die Spam-Programme auf dem Computer? Wie können die da ansetzen?
Also es gibt außer diesen OCR-Möglichkeiten gibt es natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das scannen kann. Man kann die Bilder analysieren, zum Beispiel ein Histogramm erstellen und die Farbwerte betrachten. Das heißt, wenn da nur schwarz und weiß drin ist, dann ist es ein Text. Aber auch dagegen gibt es schon Bilder, die halt mit bunten Hintergründen arbeiten, wo die Schriftzeichen bunt sind. Oder man kann mit dem Entpacken zum Beispiel das Verhältnis angucken, weil Schriftbilder üblicherweise sehr gut gepackt sind, weil da nur schwarz und weiße wenig große Flächen drin sind, wie auf normalen Bildern. Mit diesen Verfahren ließe sich da was machen. Das Problem ist aber, dass es auch das sehr aufwendig ist und auch nicht 100% zur Erkennung führt.
Aber kann der Provider nicht erkennen, dass jetzt viele, viele, viele gleiche Mails versandt werden und sagen, ah, da kann ja irgendwas nicht stimmen?
Ja, genau. Und das ist auch der Weg, den wir gehen. Wir analysieren den E-Mail-Verkehr weltweit und wissen, wann welche E-Mail wo auftritt und erkennen daraus solche sogenannte Muster. Also Muster, Verbreitungsmuster, und können anhand dieser Verbreitungsmuster erkennen, wann wo welche E-Mail häufig auftritt, und daran erkennen wir, dass das Spam ist.
Und wie gut ist die Erkennung?
Die ist ausgezeichnet, also die liegt jenseits der 98%-Marke. Und ist auch unglaublich zuverlässig, weil irgendwie nur eine von etwa 28.000 Spam-E-Mails dann falsch eingeordnet wird.
Gut, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit. Was erwarten Sie dann als nächstes? Schicken die plötzlich dann Musiken herum oder sowas?
Ja, wenn wir das jetzt wüssten, was die als nächstes machen, dann könnten
sollen
wir
die dann
das ja
Viagra
schon
singen, oder?
Die singen dann Viagra. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, und ich glaube, es ist keine leichte Aufgabe, da immer hinterherzulaufen, was diese Burschen sich da ausdenken. Aber wenn die plötzlich Viagra singen, das ist ein Tipp von mir. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe das gesagt.
Gerne.
Ein SOS Handy, also ein Mobiltelefon, welches dazu dient, dass man um Hilfe rufen kann, wenn irgendetwas passiert. Es gibt ganz viele davon auf dem Markt, die alle ziemlich teuer sind. Jetzt bin ich auf eins gestoßen für 199 Euro plus den normalen Vertrag, den man bei irgendeinem Provider anschließen muss. So, etwas anderes, was dabei auch neu ist.
Kann man da keine Prepaid-Karte reintun?
Weiß ich nicht, ich habe so ein Ding noch nicht. Müsste man sehen. Aber worauf ich da noch gestoßen bin, normalerweise erfolgt die Ortung bei diesen Sachen ja über die GSM-Positionsbestimmung. So, und die GSM-Positionsbestimmung, die ist so irgendwo in der Größenordnung von 50, wenn man wirklich Glück hat, bis 2000 Meter, wenn man irgendwo in der großen Fläche ist. Und das kann natürlich dazu führen, wie soll ich jemanden suchen, wenn ich weiß, der ist irgendwo im Umkreis von 2000 Meter. Das ist ganz schwierig. Dieses Mobiltelefon hat aber zusätzlich noch ein GPS-Gerät drin. Das empfängt also Satelliten und kann daraus die Position errechnen. Und mit dieser Position und der GSM-Ordnung ist es sehr, sehr genau. Es kann runtergehen bis zu ganz, ganz wenigen Metern im einstelligen Bereich. Es geht sogar in Gebäuden. Denn in Gebäuden, da hat man normalerweise Fenster und man kann immer so um die 2 Satelliten empfangen, denn es sind ja 26 da oben, die da rumkreisen. Und wenn man 2 Satelliten hat, man braucht 3, um die eigene Position zu bestimmen. Wenn man 2 Satelliten hat, dann ist man in der Lage, über GSM den fehlenden Satelliten zu ersetzen und kann auch dann wieder sehr genau die Position bestimmen.
So. Das schließt aber auch, glaube ich, auch ein, dass du da einen Vertrag brauchst, denn normalerweise kommst du ja nicht an die Daten ran von der Zelle. Die werden zwar bei O2 werden die mit ausgestrahlt, wo die Antenne sitzt, aber bei der Telekom musst du das, glaube ich, extra beantragen.
Das ist wohl ein Dienst von der Telekom. Man müsste also sehen, mit welchen Verträgen die arbeiten. Was hier noch dabei ist, und das ist ein Sturzsensor, wenn man also hinfällt, so ältere, gebrechliche Leute, ich guck dich gar nicht an, Wolfgang, die könnten hier ab und zu mal hinfallen und dann löst es automatisch aus und schickt einen Notruf los mit der Position, wo man hingefallen ist. Also sicherlich etwas ganz Interessantes, vor allen Dingen bei dem Preis, denn bisher die Dinger, die haben jenseits der 1000 Euro gekostet.
Wäre vielleicht eine ganz schöne Sache, wenn ich das mal ausprobieren könnte.
Das Hinfallen.
Den Sensor.
Nur den Sensor. Ja, wir schauen mal. Ich will mal sehen, also wenn du das irgendwann mal mit Krückstock hier hereinkommst, dann verspreche ich dir, dann bringe ich ein SOS-Handy mit. Mann,
positiv, das stimmt heute. So, wir haben Hörer von unserer CC2-Box.
Ja, guten Tag, Wolfgang und Wolfgang. Hier ist Jörg aus Chemnitz und ich möchte euch darüber informieren, dass euch bei der Ausgabe 13 ein Fehler unterlaufen ist. So ist es nicht mehr zwingend notwendig, mittels Elster die Umsatzsteueranmeldung ans Finanzamt via Internet bzw. PC zu übertragen. Das wurde gekippt. Also das ist seit, ich denke mal Anfang des Jahres, nicht mehr so, dass es zwangsläufig über PC gemacht werden muss. So, und dann ein BIP überbehalten ist wie ein LCD-Display. Okay, ansonsten macht weiter so. Macht Spaß, euch zuzuhören. Immer interessante Themen. Alles Gute für euch beide und eure Sendung. Tschüss aus Chemnitz.
Also mit dem BIP hat er natürlich recht, aber wenn er die letzte Sendung sich anhört, da habe ich nicht gesagt, ein BIP überbehalten, sondern ein BIP.
Du machst also kein LCD-Display.
Nein, das haben wir gemerkt. Aber mit Elster, das ist, glaube ich, regional verschieden.
Ja, das ist auch von Finanzamt zu Finanzamt verschieden. Und bei einigen Finanzämtern kann man auch einen Antrag stellen, damit man das dann nicht mehr per Elster übertragen muss. Also da hat er recht und wenn das in Chemnitz so ist, dann sind die ganz schön fortschrittlich.
Ja, hallo, hier ist der Martin. Ich habe mal eine Anmerkung zur letzten Sendung. Da habt ihr viel über das Betriebssystem Vista geredet. Und da ist euch ein kleiner Fehler unterlaufen. Jetzt muss ich mal ein bisschen klugscheißern hier. Und zwar habt ihr gesagt, dass die Maßeinheit nach Terra Penta ist.
Und ja, Peta. Nachguckt,
das heißt nicht Penta, das heißt Peta.
Ja,
nach
ja,
Peta
ja.
Kommt Exa, dann kommt Zeta und dann kommt Jota.
Genau.
Und Jota ist so eine riesen Datenmenge. Das sind 1024 mal 10 hoch 24.
Ja.
Ich bin der Meinung, wenn wir so weit angekommen, wenn wir da angekommen sind bei Jota, dann beam ich mich zu euch ins Studio und dann trinken wir mal einen Testing-Kaffee. Aber bis dann, tschüss.
Herzlich willkommen, nächste Woche.
Ja, klar, Flugscheiße, wir halten den Stuhl frei.
So, das war's. Jetzt mache ich natürlich heute nicht den Fehler, sondern ich sage Büpp.
Ich auch.
Büpp. Und Daumen hoch, büpp. Zick, zack.
Büpp, büpp.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.